Ich war damals noch ein kleines Baby, als ich offiziell zum Mitglied der römisch-katholischen Kirche wurde. Kein Mensch hat mich gefragt, als ich damals getauft wurde. Und doch war diese Taufe ein entscheidender Wendepunkt in meinem Leben. Der Glaube hat mich seitdem durch mein ganzes bisheriges Leben begleitet. Ich habe zu Gott eine Beziehung aufgebaut, die sehr persönlich ist und die mir nicht nur in den schwierigen Phasen meines Lebens hilft. In der Kirche habe ich eine Heimat gefunden, die mir Halt gibt und die Antworten hat auf die drängenden Fragen meines Lebens. Und doch werde ich sehr oft von meinen Freunden gefragt: Was glaubst du eigentlich? Nun, ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer, den Allmächtigen und so weiter und so fort. Das Glaubensbekenntnis haben auch meine Freunde schon sehr oft gehört. Aber was genau glauben wir da? Ich bin heute hier in Köln und werde genau diese Frage mit einem Mann besprechen, der den Glauben gewissermaßen zum Beruf gemacht hat. Sein Name ist Dominikus Schwaderlapp. Er ist Weihbischof hier im Erzbistum Köln und ich werde mit ihm Satz für Satz das Glaubensbekenntnis durchsprechen und ihm viele, viele Fragen stellen. Ich bin gespannt, was Weihbischof Schwaderlapp dazu zu sagen hat. Herr Weihbischof, jetzt sprechen wir einen vielleicht sehr heiklen Punkt an. Es geht mal wieder um die Sünden und die Sünden der Menschen. Wir glauben, so heißt es im Glaubensbekenntnis, an die Vergebung der Sünden. Wie oft haben Sie denn schon als Priester anderen Menschen die Sünden vergeben?
Oh, das kann ich gar nicht mehr zählen. Ich habe die Freude eigentlich, dass ich vom Beginn meines priesterlichen Lebens an immer Gelegenheit hatte, Beichte zu hören und immer einen guten Beichtstuhl zu haben. Es gab da Unterbrechungen in meiner Zeit so als Sekretär von Kardinal Meissner hatte ich weniger Gelegenheit, aber ansonsten eigentlich durchgehend, also ich kann es kaum zählen, ja, aber mir wurde auch schon sehr oft vergeben.
Diese Beichtpraxis in der Kirche ist ja auch umstritten, jetzt vor allem außerhalb der Kirche. Man überlegt sich dann, ist das vielleicht nicht eigentlich nur ein Machtinstrument der Kirche, vor allem der Priester, um da den Gläubigen auf den Zahn zu fühlen, um sie auszuhorchen. Und weil Wissen ist ja auch Macht und durch so ein Wissen oder durch eine Beichte macht man sich als Gläubiger ja auch erpressbar.
Ich würde gerne, um die Beichte etwas tiefer zu verstehen, so mal die Grundlagen der Beichte noch ein wenig mal ausleuchten, damit wir überhaupt ahnen, was für ein großes Geschenk ist. Und dann ergeben sich manche dieser Widersprüche von selbst. Bei unserer letzten Begegnung habe ich von der Heilung des Gelähmten erzählt, der von vier Freunden eben gebracht wird und übers Dach hinabgelassen wird. Und dann heißt es eben, als Jesus ihren Glauben sah, sprach er, deine Sünden sind dir vergeben. Und dann murrten da die religiösen Autoritäten, die auch da haben, wie kann er Sünden vergeben? Gott allein kann Sünden vergeben. Sünde ist eine Beleidigung Gottes. Und auch wenn ich sie beleidige, beleide ich damit Gott, weil er ihnen in ihrem Herzen sein Bild eingeprägt hat. Also eine Sünde ist eine Beleidigung Gottes. Und bis zu Jesus Christus im Alten Bund war das immer, gab es Riten, die symbolisch versucht haben, die Sünden loszuwerden. Ja, den Sündenbock, den man den Sünden übertragen hat und in die Wüste geschickt hat. Und die große Not der Menschen, ja, wir können uns nicht selbst die Sünden vergeben. Ja. Ich kann mir nicht selbst die Sünden vergeben, wenn ich sie beleidigt habe, sondern nur sie können mir die Sünden vergeben. Und wenn ein anderer Mensch sagt, ja, deine Sünden sind dir vergeben, ist das eine unglaubliche Anmaßung. Und hier auch noch einmal die Wirklichkeit vor Augen zu haben, was die Sünde ist, dass es die Katastrophe der Menschheit schlechthin ist. Die Katastrophe der Menschheit, die eben diese Entzweiung zwischen Mensch und Gott hervorgebracht hat und immer wieder hervorbringt und damit auch die Entzweiung zwischen Menschen. Das ist die Katastrophe der Menschheit schlechthin. Das wollen wir heute eigentlich nicht mehr gerne wahrhaben. Also Sünde wird leicht, wenn überhaupt, anerkannt. Ja, das ist ein Missverständnis und eigentlich sind wir alle ganz gut und es hätte es eigentlich, wenn es gewusst hätte, anders gemacht. Dass die Sünde eben diese auch ja, aus dieser Schwäche hervorgeht, die immer dazu neigt, das eigene Ich zu Gott zu machen, wird wenig anerkannt und eben auch diese katastrophale Folge. Als Christus gekommen ist, war sein erstes Wort in der Öffentlichkeit: kehrt um und glaubt an das Evangelium. Umkehr als erster Akt, um das Evangelium annehmen zu können. Es gibt kein Christentum ohne die Bereitschaft, umzukehren. Und ich bin nur bereit, umzukehren, wenn ich bereit bin, auch anzunehmen, dass es in meinem Leben die Realität der Sünde gibt. Viele Menschen unserer Tage leben ohne Gott, jeweils ganz praktisch. Sie tun so, als gäbe es Gott nicht. Er spielt für viele im Alltag keine Rolle. Und auch diejenigen, die getauft sind, sind nicht alle in der Freundschaft mit Christus, sondern haben sich auch von ihm distanziert, vielleicht, weil sie ihn gar nicht richtig kennengelernt haben. Und wenn man Gott nicht kennt und nicht die Vergebung, um die Vergebung weiß, wenn man nicht die Barmherzigkeit Gottes glaubt und dass das eine Wirklichkeit ist, und ich sehe dann die Realität der eigenen Sünde, dann könnte ich, also wenn ich damit allein gelassen werde, verzweifeln. Ja? Als Judas erkannt hat, was er getan hat, ist er zu den hohen Priestern gegangen und hat das Geld zurück, wollte das Geld zurückgeben. Und die Antwort der hohen Priester war: Das ist deine Angelegenheit. Da musst du mit zurechtkommen. Er hat sich erhängt. Ein Akt der Verzweiflung. Wie kann ich der Entzweiflung entgehen? Also entweder ich verdränge einfach die Realität der Sünde, die gibt es nicht. Ja, spielt in meinem Leben keine Rolle. Damit kann ich einige Jahre ganz gut leben. Was das für Folgen hat, das ist dann nochmal steht auf einem anderen Blatt. Oder ich sehe eben der Realität in die Augen. Das kann ich aber eigentlich nur dann, wenn ich auch weiß, die Last, die ich da entdecke, wird mir genommen. Und die Frage ging ums Bußsakrament. Wenn ich weiß, dass Gott mich mit Liebe überhäuft, dass er mir so viel geschenkt hat, tagtäglich und immer wieder schenkt, und wenn ich auf der anderen Seite sehe, wie schwach oft meine Antwort ist und wie sehr ich mich über durch den eigenen Egoismus und durch den Widersacher sozusagen einlullen lasse und dagegen, gegen die Gebote Gottes, auch in kleinen Dingen verstoße, wenn ich das vor Augen habe und sehe auf der anderen Seite dieses Geschenk, ja, dass ich einen Ort habe, wo ich das mir buchstäblich von der Seele reden kann, was mich belastet. Und nicht nur von der Seele reden kann, das könnte ich beim Psychologen auch. Aber der Psychologe kann mir nicht sagen, ich vergebe dir. Und ich höre da, ich spreche dich los. Und ich glaube, dass derjenige, der das sagt, eben in der Vollmacht Christi spricht. Das heißt, dass er in diesem Augenblick Christus seine Stimme leiht. Dann ist das etwas wahnsinnig Befreiendes. Ja.
Sie sprechen ja jetzt wiederholt auch von der Realität der Sünde. Aber viele Menschen nehmen diese Realität gar nicht wahr. Also kann es nicht vielleicht sogar sein, dass Sünde nicht mehr ist als ein eingebildeter oder ein eingeredeter Schuldkomplex?
Das versuchen manche auf diese Weise, diesem Problem Herr zu werden, es zu verdrängen. Aber das funktioniert auf Dauer nicht. Schuldkomplex wird der Realität nicht gerecht. Also wenn ich jemanden belüge, ja, und dann ist das nicht rechtens. Und auch wenn ich mir das einrede, das ist ja gar nicht so schlimm, ist es nicht rechtens. Und wenn ich über jemanden rede, ihn schlecht mache vor anderen und er sich gar nicht wehren kann, ja, in einem Rechtsstaat, ja, hat man immer noch das Recht, dass man wenigstens sich verteidigen kann. Und das Recht gebe ich im Alltag meinem Mitmenschen, über den ich herziehe, nicht. Dann ist das nicht gut, dann ist es kein Komplex, sondern es ist eine Realität, die ich auch wahrnehme. Das sieht man schon bei Kindern. Also kleine Kinder, wenn die anfangen, mal irgendwie zu flunkern, das spüren die, das sieht man denen an. Jetzt gibt es aber etwas, was auch das Zweite Vatikanische Konzil so beschreibt, also das Gewissen, wir hatten in anderem Zusammenhang schon einmal die Rede davon, das ist die Stimme Gottes, die in meinem Herzen spricht. Aber ich kann durch die Gewöhnung an das Böse, kann ich diese Sünde, die kann ich diese Stimme zum Schweigen bringen, sodass mir das gar nicht mehr auffällt. Und nur so ist eben auch es zu verstehen, dass viele mit der Sünde eben ans Gut noch zurechtkommen, weil es einfach das Gewissen auch betäubt ist. Es gibt ein Phänomen anderer Art bei den wirklich ganz schweren Dingen. Also es gibt Berichte über die Nazizeit und über die, die Grausamkeiten ohne Ende angerichtet haben in den Konzentrationslagern, wie viel Alkohol da im Spiel war, wie viel Drogen, um damit überhaupt zurechtzukommen. Überhaupt, wie die Flucht in andere Welten, jetzt, wenn man jetzt mal die üblichen verdächtigen Kriminellen der Geschichte mal beiseite lässt, sondern ja, die alltäglichen Dinge, wie viele, die zum Beispiel auf der Straße landen und mit ihrem Leben nicht zurechtkommen, ist da irgendwo eine Schuld im Hintergrund, die nicht bewältigt ist. Ja? Also ein Obdachloser zum Beispiel, er war früher Arzt. Er hatte einen Kunstfehler begangen, den hatte er zur Verantwortung. Es ist jemand gestorben, er hat seine Zulassung verloren und dann ist er nämlich nicht zurechtgekommen und ist buchstäblich auf der Straße gelandet. Es gibt, das sind dann auch nochmal die extrem feststellbaren Folgen von Schuld und Sünde, aber sie gibt es ja auch im alltäglichen Leben, Entfremdungen zwischen Menschen, die eben daher rührt, dass man sich vielleicht gar nicht mehr bereit ist, für den anderen zu öffnen, sondern nur auf sich selbst kennt, seine eigene Karriere und den anderen, für andere einem so lange wichtig ist, solange er mir von Nutzen ist. Mhm. Ja, wo ich nicht mehr jemanden um seiner selbst willen annehme, sondern ja, solange er mir nützt. Und wie viel Kälte entsteht da? Und das spüren doch die Menschen auch.
Ja, aber um nochmal darauf zurückzukommen, also es ist ja auch klar, dass eine Gesellschaft ohne gewisse Regelungen, ohne Leitplanken nicht funktioniert. Es ist ja auch spannend zu sehen, dass da andere Kulturen aus dem Altertum, die noch nichts von Christus wussten, ganz ähnliche Regelungen hatten. Du sollst nicht töten, du sollst nicht lügen und so weiter. Noch bevor es da irgendwie ein Evangelium gab, das sowas befohlen hat. Woran liegt das?
Ja, wir sind eben ja, also die Schöpfung und die Erlösung gehören zusammen. Also Gott hat uns auch ein Gesetz ins Herz geschrieben, ja, das auch mit dem natürlichen Verstand zu erkennen ist. Im Grunde gibt es keine Gesellschaft, die ohne die 10 Gebote in irgendeiner Weise auskommt. Es wurde immer gesagt, ja halt, die Mafia ist eine Gesellschaft, die kommt ohne die 10 Gebote aus. Stimmt nicht. Innerhalb des Mafia-Clans darf man weder stehlen, noch lügen, noch betrügen und so weiter. Das darf man alles außerhalb des Clans. Die gehören nicht mehr quasi zur Menschheit dazu, aber selbst also innerhalb eines irgendwie gearteten Gesellschaft und Gemeinschaft sind die 10 Gebote, jetzt mal allgemein gesprochen, vonnöten. Also sie sind in die Herzen der Menschen eingeschrieben. Man kann sie mit natürlichem Verstand erkennen. Jetzt ist aber theologisch gesprochen so, dass durch die Erbsünde, also durch unseren Sündenfall und unsere gestörte Beziehung zu Gott und zueinander, hat sich so ein Schleier über unsere Augen gelegt, unsere Augen des Gewissens. Ja. Wir sehen da wie durch so einen Nebel durch. Ja. Man könnte eigentlich sehen, was da hinten ist, aber de facto wird es nicht immer erkannt. Und die Offenbarung ist nicht unbedingt, dass etwas uns gesagt wird, was neu ist und man mit natürlichem Verstand nicht erkennen kann. Das gibt es auch, Beispiel Heilige Dreifaltigkeit. Aber sie nimmt auch sozusagen den Schleier von unseren Augen und sieht, wie der Mensch gemeint ist von Gott und wie er sein soll, was man eigentlich auch mit natürlichem Verstand erkennen kann. Das ist ja im Grunde das Geniale am christlichen Menschenbild. Das christliche Menschenbild ist jetzt nicht quasi etwas für Katholiken oder Getaufte nur, sondern das christliche Menschenbild ist eine Wirklichkeit, die alle Menschen umfasst. Ja? Jeder Mensch sehnt sich danach, geliebt zu werden und zu lieben. Jeder Mensch sehnt sich danach, dass er eine Würde hat. Wir wissen, dass diese Würde auch dann ist, wenn der Mensch nicht mehr von Nutzen ist. Das könnte man auch so wissen, aber de facto weiß man es nicht. Also das christliche Menschenbild ist auch zum Beispiel die Grundlage unserer Fassung und wird auch von Nichtchristen geteilt. Aber der Glaube hilft eben da, den klaren Blick zu bekommen für das, was gut und böse ist.
Ja, und diese Regelungen oder diese natürlichen Gesetze, dieses Naturrecht, ergibt ja auch seinen Sinn in der Gesellschaft. Also es würde ja Chaos herrschen, wenn dann der eine den anderen belügen darf, ohne dass es Folgen hat. Aber warum kommt dann jetzt die Kirche und setzt da nochmal einen drauf und sagt, das ist auch noch eine Sünde nach oben, also in Richtung Gott? Reicht es nicht einfach zu sagen, man schadet damit der Gesellschaft, man schadet damit seinen Mitmenschen? Warum dann noch dieser Gottesbezug?
Ja, weil wir Menschen eben ganz und gar von Gott abhängen. Auch das weiß eigentlich der Mensch. Jeder Mensch ist an sich religiös, das behaupte ich weiterhin. Man kann diese religiöse Synapse wegen mir versuchen abzutrennen oder so, aber jeder Mensch ist gottfähig, wie der Katechismus sagt, hat eine Antenne für Gott und weiß, dass er auf ihn hin orientiert ist. Und das, was wir sind, haben wir von Gott. Und deshalb erinnert die Kirche nur daran, denkt daran, also wenn ich ihre Würde verletze, dann verletze ich die Würde Gottes, denn er hat sie mit seiner Liebe gewürdigt. Ja. Das gibt es ja auch im Irdischen. Ja. Also wenn ich kenne eine Familie, in der ist mit 5 Kindern, und ein Kind wurde ermordet. Das hat der gesamten Familie zugesetzt. Und der Mörder, ihm zu vergeben, das war für die Eltern sie haben es getan, aber es war sehr schwierig. Und nur weil es sehr gläubige Menschen waren, ist es ihnen gelungen. Wie vielen gelingt es nicht? Wer will darüber den Stab brechen? Warum? Das Kind liegt mir doch am Herzen, und wer meinem Kind was tut, der tut es mir an. Und wir sind Kinder Gottes. Deshalb ist die Kirche, tut sie gut daran, an das zu erinnern, was auch im Menschenherz verborgen ist, es zu offenbaren, und damit es geheilt wird. Nicht um den Menschen damit allein zu lassen, in die Verzweiflung zu treiben, sondern in die Heilung. Ja? Wenn ich in mir einen Krankheitsherd habe, weigere mich zum Arzt zu gehen, weil ich Angst habe vor der Diagnose, dann ist das menschlich verständlich. Ja? Das versuche ich vielleicht dann auch herauszuschieben, weil ich da keine Lust für habe, mich dem zu stellen. Aber Heilung gelingt doch nur, wenn man dieser Krankheit auf den Grund geht.
Welche Heilkräfte hat dann die Beichte? Also Sie haben ja den Psychologen schon mal angesprochen. Wo ist da der Unterschied zwischen einer Beichte und einem Gespräch beim Psychiater?
Der Psychiater kann die Schuld aufdecken, der Beichtvater kann sie vergeben.
Mit welchem Recht? Mit welcher Vollmacht?
Mit der Vollmacht, die Christus am Ostertag seinen Aposteln gegeben hat, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden nachlasst, dem sind sie nachgelassen. Das ist ein Glaubensakt. Wer das nicht glauben kann, der nicht an Vergebung glauben kann, für den ist die Beichte obsolet. Aber wir glauben, dass es eben diesen Dienst der Versöhnung, von der dann Paulus auch spricht, dass der eben den Aposteln und damit auch ihren Nachfolgern, den Priestern und Bischöfen anvertraut ist. Und Paulus sagt ja, ich mahne euch an Christi statt, lasst euch mit Gott versöhnen. Ich gehe so weit, es wird keine Erneuerung des Glaubens und keine Erneuerung des kirchlichen Lebens geben, ohne die Wiederentdeckung dieses Sakramentes, ohne die Bereitschaft, die eigene Schuld zu erkennen, wirklich realistisch auf sein Leben zu schauen und gleichzeitig an die Barmherzigkeit Gottes zu glauben, die eben das letzte Wort hat und nicht meine Schwäche. Es geht nicht darum, den Menschen klein zu machen, sondern um ihn groß zu machen. Und das ist jetzt auch wirklich von Erfahrung gesättigt, weil ich habe die Freude, nicht nur regelmäßig selbst zur Beichte zu gehen, sondern eben auch Beichte zu hören. Und wie oft geschieht wirklich erlebbar dieses Wunder der Befreiung? Das sind wirklich Wunder, die da geschehen. Und wer das erlebt und wer es an sich selbst auch erlebt, immer wieder dieses Wunder der Vergebung, der wird das Geschenk nicht mehr loslassen wollen.
Warum hat dann Christus Menschen beauftragt, da diesen Vergebungsakt vollziehen zu dürfen, die selber sündigen? Also warum dürfen sie Sünden vergeben, obwohl sie selbst noch zur Beichte gehen müssen.
Damit wir uns recht verstehen, meine eigenen Sünden kann ich mir nicht vergehen. Ich muss auch zum anderen beichten gehen. Ja? Also insofern, man kann sich niemals selbst die Sünden vergeben. Auch ein Priester kann sich nicht selbst die Sünden vergeben. Aber das hängt wieder mit der Ökonomie Gottes zusammen, der eben durch menschliche Werkzeuge wirken will. Deshalb hat er sich die Apostel und die Menschen aus, alle Menschen ausgesucht, um in seinem Namen zu handeln. Das gilt ja jetzt für den sakramentalen Bereich, jetzt im Besonderen für die das Amt innehaben, Priester, Bischöfe, Diakone. Aber es gilt ja für jeden von uns. Wir sind alle Instrumente in der Hand Gottes. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, weil Gott sich unserer Wirklichkeit anpasst. Wir haben schon mal die Rede davon gehabt, wir sind Menschen mit Leib und Seele. Und ich komme jetzt mal auf Sie und Ihre Frau. Ihre Frau will nicht nur sich denken können, dass Sie sie lieben, sie möchte auch irgendwie spüren, hören, erleben. Ja? Und das ist Hören, das sind alles Kategorien der Leiblichkeit. Ob das ein freundlicher Blick ist, eine zärtliche Geste, ein Geschenk, das sind alles Verleiblichungen dessen, was in ihrem Herzen vorhanden ist. Und das gilt jetzt nicht nur so für die Liebe, sondern auch für die Vergebung. Wenn Sie jetzt Ihrer Frau irgendwie mal ein böses Wort gesagt haben und es tut Ihnen leid, ja, und Sie sagen, es tut mir leid, aber Ihre Frau würde nicht darauf reagieren, Sie würden damit allein bleiben. Ja, wahrscheinlich hat sie mir vergeben, keine Ahnung. Das ist auf Dauer belastend, gerade wenn es schwerere Dinge sind. Und Gott weiß darum, deshalb ist es auch, wir sind als Menschen angewiesen, dass wir auch nicht nur hören, ich liebe dich, sondern auch hören, ich verzeihe dir, ob das mit diesen oder ähnlichen Worten ist. Und deshalb gibt es die Sakramente, die eben Christus in den verschiedenen Situationen meines Lebens tatsächlich berührbar, hörbar, erlebbar machen. Und in der Beichte wird tatsächlich dann die Vergebung zum Erlebnis. Ich spreche dich los. Nicht beten wir mal gemeinsam, dass Gott dir gnädig sein möge. Ja, die Hoffnung kann man haben. Aber das nochmal wirklich autoritativ zu hören. Und nicht, weil der Beichtvater ein super Typ ist, sondern weil sich aus Gründen, die der liebe Gott allein weiß, sich an ihn gebunden hat, ist deshalb das große Geschenk.
Wenn ich aber bei meiner Frau jetzt beispielsweise Mist gebaut habe und mich dann um Vergebung gebeten habe und sie vielleicht auch erhalten habe, dann erwartet sie aber auch, dass ich mich bessere, dass dieser Fehler kein zweites Mal passiert. Ja. Das sieht in der Beichte ja oft anders aus, dass man, also wenn sie regelmäßig beichten gehen müssen, so warum gibt es dann keine Fortschritte?
Tja, also vielleicht ist schon, also das ist natürlich immer wieder manchmal das Zermürbende, was man in gewissen Lebensphasen vielleicht bestimmte Neigungen, Sünden mit sich rumträgt und immer wieder auf dieselbe Sache reinfällt. Das ist vielleicht auch eine Sache des Temperamentes. Ja. Nun gibt es vielleicht Leute, die können besonders gut reden und so weiter. Und kommt immer wieder vor, dass die dann auch mal ein bisschen zu viel reden und wegen mir dann mal eine Bemerkung über andere machen, die nicht gut ist. Okay, man sieht das ein, man möchte es nicht nochmal machen. Das ist der feste Vorsatz. Also wer beichten geht und sagt, ich habe jemanden umgebracht und möchte gleich mit einschließen, dass ich morgen auch noch drei weitere umbringe, der kann keine Losbrechung erwarten. Sondern es geht darum, das wirklich zu bereuen. Das heißt dann, ich will es nicht mehr tun. Ja, und Gott weiß eben da um unsere Schwäche. Deshalb gibt es das Bußsakrament, kann man das immer wieder empfangen, um da wieder neu anzufangen. Ja, um da eben, ja, weil wir jeden Tag neu anfangen müssen, ja. Nicht, Papst Franziskus sagt das mal, das ist eine alte Bergsteigerweisheit. Nicht, dass man hinfällt, sei das Problem, sondern wenn man liegen bleibt. Und Christsein bedeutet aufstehen, immer wieder.
Und da Sie ja schon viele Beichten gehört haben und auch viel von den Menschen jetzt wissen, fällt Ihnen das schwer, mit dem, das Beichtgeheimnis auch zu wahren?
Nein, das ist eine völlig in sich abgeschlossene Welt. Das ist... Die Leute haben auch immer Sorge, dass ich mich dann auch noch erinnere, wenn ich auf der Straße sehe.
Dazu kann das wäre die nächste Frage gewesen.
Also erstens mal vergisst man das sehr schnell wieder. Und das andere ist, und das ist das viel Wichtigere, wenn man Beichte hören darf, dann ist das ein großes Geschenk für denjenigen, der Beichte hört. Und es ist sehr oft so, dass ich eigentlich beschämt und gestärkt aus der Beichte rauskomme, aus dem Beichtstuhl herausgehe. Weil, also Sünder sind wir alle. Und wir sollten nicht meinen, dass das, was wir so tun, so exzeptionell einmalig ist. Also die Sünden sind, die tun sich nicht viel. Die gibt es immer, ja. Und aber diejenigen, die dazu ehrlich stehen und die, wo man spürt, dass er noch eine Feinfühligkeit hat, also diese Feinfühligkeit, die ist Ansporn für mich, dem nachzueifern. Also jemand, der eine ehrliche Beichte ablegt, das ist, fördert nur meinen Respekt, meine Hochachtung und ist Ansporn für mich. Also keine Angst, selbst wenn ich das eine oder andere nicht vergessen sollte, das fördert nur die Achtung.
Dann vielen Dank schon mal, Herr Weihbischof, bis hierher.
Gerne.